Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Es gab mal eine Zeit, da schienen konventionelle Medizin, also die sogenannte Schulmedizin, und alternative Heilmethoden wie Akupunktur zum Beispiel völlig unvereinbar. Nach und nach aber, über die Jahre und Jahrzehnte, da haben die Behandlungsansätze sich, ja, zumindest angenähert, kann man sagen. Einige der alternativen oder besser gesagt komplementären, also ergänzenden Methoden, wie es heißt, wurden und werden mehr und mehr auch von klassischen Medizinern akzeptiert und integriert. Den Befürwortern der komplementären Medizin geht es allerdings noch lange nicht weit genug. Im Hörsaal begrüßt euch heute Katrin Ohlendorf. Guten Abend. Und bei uns geht es heute um das Mit- und das Gegeneinander von konventioneller und komplementärer Medizin. Hier ein kleiner Vorgeschmack auf die folgende Stunde.
So, ich schreibe Ihnen hier ein Rezept. Das nehmen Sie dann bitte 3 Wochen lang dreimal täglich, okay?
Gibt es da vielleicht auch eine natürliche Alternative?
Ein nicht kleiner Teil der Patienten befürchtet, abgelehnt zu werden, wenn das Thema Komplementärmedizin oder Naturheilkunde angesprochen wird.
Ist doch alles Quatsch.
Das nicht zur Kenntnis nehmen der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ein komplementäres Verfahren pro Jahr in Anspruch nimmt, ist aus meiner Sicht ein großer Fehler.
Blutwerte, aha, EKG, ist alles völlig in Ordnung. Es kann Ihnen eigentlich überhaupt nicht schlecht gehen.
Viele Patienten wünschen sich eine ganzheitliche Diagnostik und auch eine solche Therapie.
Es gibt überhaupt keine Beweise, dass es irgendeinen Effekt haben soll. Es gibt keine Evidenz.
Das Argument, da gibt es ja keine Studien, ist mindestens seit 10 Jahren veraltet. Ich bin der Meinung, dass es einige komplementärmedizinische Methoden gibt, die man wirklich als gewinnbringende Ergänzung zur konventionellen Medizin sehen kann.
Aber da gibt es doch etwas. Dann gucke ich eben selbst nach. Mal sehen. Müdigkeit, geschwollene Beine, Schlafprobleme, Diagnose.
Es ist ein prinzipieller Fehler, zu sagen, die pathogenetische Orientierung ist das, was den Leuten wirklich hilft und alles andere ist Quatsch.
Nein, alles andere ist nicht Quatsch, beziehungsweise nicht alles andere ist Quatsch. Dafür gibt es mittlerweile doch auch einiges an wissenschaftlichen Belegen, wie wir gleich hören werden. Und die werden mehr und mehr auch wahrgenommen. Und dass der Konflikt zwischen den beiden Ansätzen so langsam aufweicht, das macht auch Sinn. Zum einen ist die Komplementärmedizin einfach in der Welt, ob man das jetzt für vernünftig hält oder eben nicht. Nur mal eine Zahl. Über 2/3 der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland, das heißt mindestens jeder dritte von euch da draußen, hat schon einmal Naturheilmittel benutzt. Das hat das Institut für Demoskopie Allensbach 2010 erhoben. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Zahl mittlerweile bestimmt eher gestiegen ist als gesunken. Wer also Menschen gesund machen will und auch gesund halten will, der muss sich mit alternativen Methoden schon deshalb befassen, weil man eben nicht drumherum kommt. Mediziner, die das ignorieren, die ignorieren damit auch Chancen. Und sie nehmen sich auch die Möglichkeit, Patienten vor Risiken zu schützen. Denn die wenden sich natürlich woanders hin, wenn sie Interesse an alternativen Methoden haben, aber bei ihrem Arzt einfach kein Gehör finden. Im Zweifel landen sie dann bei irgendwelchen Scharlatanen, um mal ein schönes altes Wort dafür zu benutzen. Dass Komplementärmedizin wegen seiner Chancen und auch seiner Risiken nicht zu ignorieren ist, das haben viele Ärzte und auch die Unikliniken, traditionell ja doch eher der klassischen Medizin verpflichtet, mittlerweile erkannt. An einer ganzen Reihe von Unikliniken gibt es mittlerweile Einrichtungen für Komplementärmedizin, die Patienten beraten und entsprechende Anwendungen auch erforschen. Eine im Vergleich lange Tradition hat dabei das Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Axel Eustachy, den wir eben schon gehört haben, ist Facharzt für Allgemeinmedizin und ärztlich-wissenschaftlicher Mitarbeiter an diesem Kompetenzzentrum. Auf Einladung des Technoseum, des Landesmuseums für Technik und Arbeit in Mannheim, hat er einen Einblick in die Arbeit des Zentrums gegeben. Sein Vortrag war Teil des Rahmenprogramms der Ausstellung Herzblut, Geschichte und Zukunft der Medizintechnik, die übrigens noch bis zum 7. Juni läuft und wurde im Dezember 2014 aufgezeichnet. Hören wir also jetzt den Mediziner Axel Eustachy mit einem Werkstatt- oder sagen wir mal besser Labor- und Praxisbericht und seinen Einschätzungen zu Chancen und Risiken der Komplementärmedizin.
Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir persönlich immer ein großes Anliegen, etwas zur Komplementärmedizin sagen zu können, ein bisschen was über die Arbeit, die ich eigentlich seit meinen ersten medizinischen Gehversuchen mache, die im Grunde immer in einer Kombination aus der konventionellen oder sogenannten Schulmedizin, wenn ich das Wort verwende, meine ich es nicht negativ, und der sogenannten ergänzenden Medizin, die ich jetzt heute als Komplementärmedizin bezeichne, getan habe. Von der Begriffsbestimmung halte ich nicht wenig, denn sie kann Türen öffnen oder Türen verschließen. Als ich begonnen habe, medizinisch tätig zu sein, war der Terminus Alternativmedizin noch durchaus häufig. Und das Ganze hat letztlich nur dazu geführt, dass man sich stark abgegrenzt hat. Alternativ suggeriert, man habe eine Alternative durch Naturheilkunde, durch natürliche Mittel, und dass sich da letztlich ein Schulmediziner vielleicht ausgegrenzt oder abgelehnt fühlt, liegt auf der Hand. Es ist auch eine Tatsache, dass man durch naturheilkundliche Verfahren, um die es ja im Wesentlichen geht, bei dieser komplementären Medizin, dass man da eher eine Ergänzung herstellen kann als eine Alternative. Es gibt Ausnahmen davon, es gibt auch teilweise tatsächlich die Wahl zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde, insofern wäre es eine Alternative. Die Amerikaner machen sich da einfacher, die sprechen von Complementary Alternative Medicine. Die führen diesen Kampf wie so häufig einfach etwas entspannter. Und im internationalen Schrifttum oder wenn Sie recherchieren auf Englisch, dann sollten Sie sich diesen Suchterminus Complementary Alternative Medicine oder CAM merken, also dieses CAM. Prinzipiell ist es so, das sind Diagnostik- und Therapieangebote, die nicht Teil der sogenannten konventionellen medizinischen Versorgung sind. So definiert es letztlich die WHO. Und das ist eigentlich auch eine korrekte Definition, aber danach wird es dann schon schwierig, weil unter Komplementärmedizin fallen zum Beispiel ganze Medizinsysteme wie die Homöopathie, die klassische Homöopathie, wie die traditionelle chinesische Medizin, aber zum Beispiel auch einzelne Produkte wie zum Beispiel ein Zinkextrakt, also ein Zinkpräparat oder ein Pflanzenextrakt. Ja, das heißt, wenn wir von Komplementärmedizin sprechen, müssen wir uns bemühen, weiter zu differenzieren, was wir meinen. Patienten, die wir behandeln, wissen nicht immer so genau, was sie meinen, wenn sie sagen, sie hätten gerne mal gewusst, ob es eine homöopathische Alternative gäbe zu dem, was der Hausarzt vorgeschlagen hat. Und wenn man dann genau nachfragt, dann erfährt man eben, dass sie letztlich gar nicht so genau wissen, was Homöopathie ist. Und sie meinen möglicherweise sogar eine pflanzliche Behandlung. Es ist seit Jahren oder Jahrzehnten so, dass die Naturheilverfahren, die Komplementärmedizin, mit einer großen Erwartungshaltung der Patienten gesegnet sind. Man erwartet sehr viel davon, man erwartet Wirksamkeit, man erwartet sanfte Wirksamkeit. Und es gibt nach wie vor bei den Vertretern der konventionellen Medizin große Akzeptanzprobleme. Die liegen zum Teil daran, dass das Angebot an komplementärmedizinischen Methoden, Produkten und Präparaten fast unüberschaubar groß ist. Ja, da müssen Sie nur mal an einem Apothekenschaufenster vorbeilaufen, was da alles, auch gerade wieder in der jetzigen Zeit, an Produkten angepriesen wird. Da könnte man schon eine ganze Vortragsreihe draus machen. Das heißt, wir haben es mit einem großen Angebot zu tun, und die Mehrzahl der Produkte oder der Techniken ist wissenschaftlich nicht adäquat überprüft. Damit sage ich noch gar nicht, dass sie irgendwie negativ zu bewerten wären. Ich sage nur, sie sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu bewerten. Ja, das kann jetzt in beide Richtungen ausfallen. Das heißt, wir wissen, und da muss man dann auch ehrlich sein, wenn ein Patient zum Beispiel nach einer bestimmten Methode fragt, eine Frage, die immer mal wieder vorkommt, würden Sie da Bioresonanztherapie empfehlen? Dann muss ich leider sagen, in der Regel, dazu kann ich nichts sagen, weil ich diese Methode nicht beurteilen kann aus wissenschaftlicher Sicht. Ich kenne Patienten, denen hat die Bioresonanztherapie geholfen. Ich kenne aber auch solche, denen hat sie nicht geholfen. Also ist es letztlich eine Frage, die man dem Patienten, wenn man ehrlich ist, nicht klar beantworten kann. Es gibt wie immer natürlich auch werbende Informationen. Es gibt unseriöse Therapieangebote, die vor allem finanziell die Patienten an den Rand ihrer Möglichkeiten bringen. Da kann ich Ihnen nachher mal so einige Dinge noch schildern, insbesondere dann, wenn schwere lebensbedrohliche Erkrankungen vorliegen. Also da werden zum Teil Angebote gemacht, die schlicht unseriös sind. Und es gibt etwas, was es eigentlich nicht geben sollte, nämlich immer noch eine gewisse Konkurrenz. Mein Patient, den möchte ich behandeln, und ich möchte mich auf keinen Fall mit irgendeinem unterhalten, der dem Patienten vielleicht eine naturheilkundliche Begleittherapie angeboten hat. auch wenn der Patient es vielleicht wünscht. Das heißt, es gibt da immer noch leider viel zu oft ein Gegeneinander als ein Miteinander. Die Patienten würden aber von einem offenen Miteinander aus meiner Sicht profitieren. Wenn man sich mal die Inanspruchnahmesituation anschaut, dann muss man feststellen, dass die Raten in Deutschland eigentlich seit mehr als 10 Jahren stabil hoch sind. Das heißt, Komplementärmedizin, Naturheilkunde ist kein Außenseiterthema. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, das nicht zur Kenntnis nehmen der Tatsache, dass mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung ein komplementäres Verfahren pro Jahr in Anspruch nimmt, ist aus meiner Sicht ein großer Fehler. Wenn man einen neuen Übersichtsartikel von Linde hier, Klaus Linde, lange Mitarbeiter in unserem Forschungszentrum, hat diesen Survey 2014 publiziert. Und da zeigt sich, dass vor allem Hausärzte und Orthopäden komplementärmedizinische Methoden einsetzen und insbesondere dabei die Phytotherapie, also letztlich pflanzliche Heilmittel oder aus Pflanzenteilen bestehende Heilmittel, die Chirotherapie und die Akupunktur zur Anwendung kommen. Es gibt aus England und den USA Daten, die im Grunde vergleichbare Zahlen nahelegen. Es gibt, was die Methoden angeht, gewisse Unterschiede. So ist es zum Beispiel so, dass in Veröffentlichungen aus den USA immer das Gebet als komplementäre Methode auch aufgelistet wird. Das werden Sie in der Veröffentlichung über Deutschland oder aus Deutschland nicht finden. Aber die Amerikaner sehen im Gebet eine komplementäre Methode, auch eine komplementäre Methode, der eine gewisse Heilkraft zugeschrieben wird. Wenn die Diagnose belastender ist oder gefährlicher, bedrohlicher, dann steigen die Inanspruchnahmeraten deutlich an. Und da haben wir natürlich vor allem von den häufigen Tumorkrankheiten haben wir sehr gute Informationen. Also beim Dickdarmkarzinom bis zu 75% der Betroffenen, beim Brustkrebs 80% und beim Prostatakarzinom, das hat mich selber ein bisschen gewundert, bis zu 90%, aber da sind die Schwankungsbreiten sehr hoch. Die sichersten, stabilsten Zahlen sehen Sie hier beim Brustkrebs, diese 80%. Inanspruchnahmeraten. Man muss auch sagen, dass Brustkrebspatientinnen über Jahre oder ich kann jetzt mittlerweile fast schon sogar sagen, über mehr als anderthalb Jahrzehnte stabil die Gruppe ist, die am häufigsten eine Beratung in den Institutionen sucht oder eine Behandlung sucht, in denen ich gearbeitet habe. Gründe für die Anwendung von Komplementärmedizin sind eigentlich egal, wo man fragt, also da spielt jetzt wiederum das Land keine Rolle, immer die gleichen. Das heißt, man ist mit der Wirkung der sogenannten konventionellen Medizin unzufrieden. Es steht immer der Wunsch nach einer sanften Therapie, möglichst ohne Nebenwirkungen, aber bei möglichst großer Wirksamkeit dahinter. Und viele Patienten wünschen sich natürlich letztlich eine ganzheitliche Diagnostik und auch eine solche Therapie. Das heißt, sie wünschen sich nicht nur eine Konzentration auf eine Diagnose auf vielleicht ein oder zwei Symptome, sondern sie möchten oder sie empfinden es als Vorteil, wenn ein Arzt, Mediziner, Heilpraktiker sie als ganze Personen mit ihren Vor-, Nachteilen, Schwächen und Stärken wahrnimmt. Bei chronischen Erkrankungen, namentlich bei solchen, die eben dann auch lebensbedrohlich sind und aggressiv therapiert werden müssen, steht der Wunsch nach der Behandlung von Nebenwirkungen der konventionellen Therapie. Also das heißt bei uns ganz klar Nebenwirkungen von Chemo- und Strahlentherapie im Vordergrund. Die Patienten verlangen eigentlich bei einer Krebserkrankung, ist es so, immer eine Stimulation des Immunsystems. Das ist ein Wunsch, der immer geäußert wird, ohne dass jetzt klar wäre, ob es eine solche Stimulation überhaupt braucht. Aber das liegt eben an der Vorstellung, dass das Immunsystem schwach sein muss, sonst wäre diese Erkrankung ja nicht gekommen. Deshalb ist das ein ganz häufiger Wunsch. Wenn die Patienten merken, dass die konventionelle Therapie nicht greift, dann suchen sie in der Komplementärmedizin eine Unterstützung der konventionellen Krebstherapie oder beispielsweise, was wir auch sehr häufig behandeln, sind chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Da wird auch gefragt, kann man die Wirkung da noch ein bisschen erhöhen. Wenn Sie dann mit der Behandlung durch sind, das ist bei den Tumorpatienten der Fall, wünschen sich die Patienten in der Regel Hilfe, dabei ein Rezidiv zu verhindern, ja, weil ja dann letztlich die Information kommt, jetzt gehen Sie nach Hause, leben Sie so weiter wie bisher, versuchen Sie sich gesund zu ernähren und das war's dann. Und da ist halt für viele Menschen nochmal der Punkt erreicht, wo sie sagen, Mensch, gibt's da nicht noch zusätzlich was meine Chancen möglicherweise einfach vergrößert. Insgesamt berichten Anwender von Naturheilkunde und Komplementärmedizin immer, dass sie ein besseres Gefühl der Kontrolle über das eigene Leben haben. Das heißt, sie können was beitragen, aktiv beitragen zu ihrer Gesunderhaltung, zum Symptommanagement und müssen nicht die Verantwortung für das eigene Wohlergehen komplett in die Hände eines Behandlers oder einer Behandlerin legen. Das ist auch ein wichtiges Motiv offensichtlich. Komplementärmedizin ist ein Frauenthema. Das heißt, Frauen nutzen die Komplementärmedizin sehr viel häufiger als Männer. Es sind vor allem gut ausgebildete Frauen. Es sind Frauen, die positive Vorerfahrungen haben mit komplementärmedizinischen Methoden. Und man muss wirklich auch sagen, es sind in der Regel Menschen, die haben ein bereits gutes Gesundheitsverhalten. Das heißt, wir haben dann immer das Problem, dass wir auch die Frage beantworten müssen, wieso ist mir das passiert? Also wenn Patienten zu uns kommen mit einer Diagnose wie Tumorerkrankung, dann wird immer die Frage gestellt, wieso ist mir das passiert? Ich habe mich doch sowieso die ganze Zeit gesund ernährt, habe mich bewegt, war nie übergewichtig. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, auf die wir auch noch keine Antworten haben. Also es gibt tatsächlich bei uns sehr viel mehr Menschen, die dann komplementärmedizinische Behandlungen suchen und die sich aber schon gut verhalten haben, die also diesbezüglich keinen Fehler gemacht haben. Bei den chronischen Erkrankungen ist dann, wie gesagt, die schlechte Lebensqualität ein großes Motiv. Also gerade wenn es jetzt zum Beispiel in den sogenannten Palliativsituationen darum geht, eine Tumorerkrankung nicht mehr zu heilen, aber aufzuhalten, dann ist die Komplementärmedizin aus meiner Sicht eigentlich fast zwingend notwendig, weil man die Patienten dadurch einfach in ihrer Lebensqualität stabilisieren kann. Und das höhere Erkrankungsstadium prädisponiert auch dazu, Komplementärmedizin zu nutzen. Ein großes Problem ist die Arzt-Patienten-Kommunikation. Wir haben dieses Problem nicht, weil die Patienten uns einen Vertrauensvorschuss entgegenbringen und im Grunde sehr ehrlich berichten darüber, dass sie bestimmte Interessensgebiete haben, dass sie stellen einfach die Fragen zur Komplementärmedizin oder sie sagen auch ganz klar, dass sie schon das eine oder andere tun. Aber man muss davon ausgehen, dass möglicherweise fast 3/4 der Patienten, die komplementärmedizinisch oder naturheilkundlich sich behandeln oder behandeln lassen, das dem Hausarzt oder im Falle einer Tumorerkrankung dem Onkologen verschweigen. Und die Gründe dafür sind jetzt nicht eben positiv für die Ärzteschaft. Da gibt es recht neue Studien, die belegen, dass die Ärzte viel zu selten danach fragen, ob Komplementärmedizin angewandt wird. Das ist nicht ganz so sinnvoll, diese Frage zu unterlassen. Warum, werden wir später noch sehen. Aber die Patienten trauen den Ärzten auch nicht zu, eine Expertise zu haben, ihnen Auskunft zu geben über ihre Fragen. Und was am schlimmsten ist, dass ein nicht kleiner Teil der Patienten befürchtet, abgelehnt zu werden, wenn das Thema Komplementärmedizin oder Naturheilkunde angesprochen wird. Und da muss ich leider sagen, das ist nicht ganz unberechtigt, diese Angst. Ja, das ist immer wieder, es wird zwar seltener und das ist auch mein großes Bestreben immer in meinen Vorträgen vor den ärztlichen Kollegen, dass man einfach da mal ein bisschen Türen öffnen kann, indem man dieses Thema jetzt nicht klassenkämpferisch bearbeitet, sondern indem man einfach versucht, die sinnvolle Kombination mit der konventionellen Medizin herzustellen. Und es ist letztlich auch so, dass Patienten ein eher gering ausgeprägtes Problembewusstsein haben, was jetzt die Komplementärmedizin angeht. Das heißt, Patienten rechnen in der Regel nicht damit, dass Komplementärmedizin schaden kann. Und da besteht halt bei den Patienten ein Informationsdefizit, das müssen wir dann zum Teil einfach auffüllen. Insgesamt ist es so, dass die Komplementärmedizin ja keine Heimat hat. Das heißt, es gibt keinen Facharzt für Komplementärmedizin. Es gibt immer nur Menschen, die sich mit Herzblut diesem Thema widmen und letztlich alles versuchen, um sich hier auch eine Expertise zu erarbeiten. Und es geht einfach nur, wenn man sich auch aus meiner Sicht wirklich über Jahre mit dem Thema kritisch auseinandersetzt. Es gibt Berührungspunkte mit ganz vielen Fachdisziplinen. Es ist so, dass natürlich das Thema Gynäkologie aufgrund des großen Frauenüberhangs, dass das ein wichtiges ist, aber auch das Thema Orthopädie, Neurologie im Sinne der Schmerztherapie ist ein ganz wichtiges. Die Allgemeinmedizin reicht da rein. Letztlich kann die Komplementärmedizin ganz unterschiedliche Erkrankungen begleitend behandeln, ohne dass die Komplementärmediziner jetzt aber Experten wären für die einzelnen oder jeweiligen Fachgebiete, das ist klar. Wieso? Üblich gibt es auch für die Komplementärmedizin oder für die Naturheilverfahren eigentlich recht griffige Definitionen. Ich habe jetzt mal hier eine rausgesucht, mit der man auch ein bisschen was anfangen kann. Naturheilverfahren zielen auf eine aktive Beteiligung, das ist ganz wichtig, darauf legen wir großen Wert in unserer Abteilung, die aktive Beteiligung des Patienten und Nutzung individueller psychophysiologischer Eigenleistungen zu Regulation, Anpassung, Regeneration und Abwehr. Darum geht es. Gesundheit ist die Fähigkeit zu regulieren oder zu reagieren auf Belastungen. Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Belastungen. Ja, wenn wir gesund bleiben wollen, müssen wir auf die physischen, auf die psychischen Belastungen, die uns das Leben entgegenbringt, müssen wir reagieren können. Dann können wir uns letztlich regulieren. Wenn man jetzt mal so einen ganz, ganz groben Vergleich vornimmt zwischen der natürlichen Heilung, die sich die Patienten immer wünschen, wie man sie im Rahmen der Naturheilverfahren hat, und den künstlichen Verfahren, dann gibt es da vor allem einen großen Unterschied, dass die sogenannte konventionelle Medizin, das ist wie gesagt kein Vorwurf, eine pathogenetische Orientierung hat. Das heißt, da schaut man sich an, was ist denn kaputt? Ja, was ist falsch? Welcher Laborwert ist aus dem Ruder gelaufen? Ja, das heißt, da geht es ganz klar um die Kunstheilung. Das sage ich aber gleich noch was dazu. Aufgrund dieser pathogenetischen Orientierung. Das heißt, im Gegensatz zur natürlichen Heilung, wo ich versuche, die Selbstheilungskräfte anzuregen, egal wie ich das jetzt mache, das zeige ich Ihnen dann nochmal. Da liegt jetzt im Grunde der Hauptunterschied drin, das bezeichnen wir als hygiogenetisch. Das heißt, die Gesundheit letztlich stärkend. Eigentlich rechnet man in der konventionellen Medizin bei der pathogenetischen Orientierung immer damit, dass das funktioniert. Das wird irgendwie einkalkuliert. Ja? Denn wenn ich den gebrochenen Knochen zusammenschraube, dann aber der Heilungsprozess nicht weitergeht, dann wird es möglicherweise eine Infektion geben, eine Osteomyelitis geben, es wird eine instabile Knochenheilung geben. Erst wenn das hier richtig funktioniert, letztlich der gesunde Anteil, der die Heilung ja auch weitertragen muss, nachdem die Intervention, Platte, Schrauben, Operation abgelaufen ist, dann wird letztlich der Mensch gesunden. Das heißt, es ist aus meiner Sicht ein prinzipieller Fehler, zu sagen, die pathogenetische Orientierung ist das, was den Leuten wirklich hilft und alles andere ist Quatsch. Ja? Es ist nur so, dass wir diesen zweiten Teil, wenn er funktioniert, in der Regel ja nicht wahrnehmen, weil wir kein Maß für Gesundheit haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen morgens aufsteht und sagt, mein Gott, fühle ich mich heute Morgen so gesund. Vielleicht tun Sie das, wenn Sie vorher lange krank waren. Aber wenn Sie sich eher, ich sage jetzt mal, normal fühlen, dann werden Sie nicht morgens aufstehen und sagen, Mensch, toll, heute funktioniert ja alles. Ja, dafür haben wir kein Maß. Das ist was Selbstvergessenes. Aber es ist letztlich so, dass es ganz schrittweise Abweichungen eben von dieser Fähigkeit zur Gesunderhaltung gibt. Es geht ganz langsam manchmal. Und die Stärke der Komplementärmedizin, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, besteht darin, dass man diese Abweichungen früher erkennen kann, als sie zum Symptom werden. Und das ist wirklich eine große Möglichkeit, wo man dann stärkend einschreiten und einwirken kann, wenn der Patient oder der Mensch das braucht. Ich habe jetzt mal hier noch einen Vergleich vorgenommen zwischen der konventionellen Medizin und der traditionellen chinesischen Medizin, weil auch da noch mal deutlich wird, dass es sich um eine sinnvolle Ergänzung handeln kann. Wenn man jetzt nochmal diesen Aspekt des Befundes nimmt, ja, also in der konventionellen Medizin geht es immer um Befund, ja, Blutbild, Ultraschallbefund, Röntgenbild und so weiter, CT-Bild. Das heißt, wir gehen von Messwerten und von Ergebnissen aus. Wenn alles okay ist, bildgebend oder im Labor, dann ist der Mensch gesund und dann kann er aber trotzdem ein Problem haben. Und dann haben wir im Grunde die Schwierigkeit, dass er eigentlich in der sogenannten ja, konventionellen Versorgung eigentlich so ein bisschen durch die Raster fällt. Wenn ich ihm dann auch keine psychosomatische Belastung andichten kann, dann wird es schon relativ schwierig. Wo soll er dann hin? Ja, das heißt, die Domäne der konventionellen Medizin ist natürlich ganz klar die Notfallmedizin, die Akuttherapie. Also dann, wenn was kaputt ist, dann werde ich jetzt nicht mehr mit Akupunkturnadeln ankommen. Das wäre nicht zielführend. Bei der TCM ist es jetzt stellvertretend für viele Medizinsysteme, tradierte Medizinsysteme, sei es jetzt die ayurvedische Medizin, die tibetische Medizin, die traditionelle arabische Medizin, da geht es immer um das Beobachten von Befinden und Befindlichkeiten, um das Hinschauen, um das Fragen ja, nach Symptomen, die möglicherweise noch keinen Krankheitswert haben. Beobachten und beschreiben, das heißt Befindlichkeitsstörungen ohne messbares Korrelat. Und was denken Sie, wie viele Befindlichkeitsstörungen ohne messbares Korrelat, also ohne pathologische Befunde, liegen denn in der Allgemeinpraxis vor? Wie viele Menschen gehen zum Allgemeinmediziner und beklagen ein Symptom, für das es hinterher keinen fassbaren Befund gibt. Es sind sicherlich zwischen 60% und 70%. Ja? Das bedeutet, all diese Patienten haben ein Problem, für das wir in unserer Ausbildung eigentlich keine Lösung anbieten können. Wir haben nicht mal die Möglichkeit, das genau zu beschreiben. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das ist zwar jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich war durch meine Tätigkeit in der Uni-Frauenklinik in Heidelberg, war ich so in der Defensive, weil wir einfach dort mit so vielen Patienten mit Befindlichkeitsstörungen konfrontiert waren und wir nicht mal ein System hatten, wie wir damit umgehen, dass ich ohne dieses Komplement, auch das benutze ich jetzt ganz bewusst, das Wort ohne das Komplement zum Beispiel der TCM, das war halt bei mir die TCM, es hätte auch eine Ayurveda-Ausbildung sein können, ohne dieses Komplement hätte ich viele Beschwerden nicht beschreiben können, in logischer Art und Weise, und hätte auch keine therapeutische Konsequenz draus ziehen können. Und dann hätte ich mit Sicherheit die Medizin an den Nagel gehängt, denn es macht keinen Spaß, Menschen zu behandeln, wo man gar nicht richtig weiß, wie man da vorgehen soll. Hier sehen Sie mal ganz kurz, was zu einer Diagnose gehört nach den Regeln der traditionellen chinesischen Medizin, so wie wir sie jetzt in Deutschland auch unterrichten und lernen können. Das heißt, zunächst mal wird gefragt, was habe ich da überhaupt für einen Mensch vor mir? Ist der groß, klein, dick, dünn? Ist der eher nervös? Ist er eher ruhig? Schläft er schlecht, schläft er gut? Und so weiter. Krankheitsbegünstigende Faktoren werden abgefragt. Das können emotionale Faktoren sein. Das sind vor allem solche Faktoren in der modernen Welt. Es können aber auch physische Faktoren sein, die da eingewirkt haben, die den Menschen irgendwie belasten, krank machen. Welche Symptome hat er denn überhaupt im Moment? Ja, weshalb kommt er denn? Hat er vielleicht noch andere Dinge, von denen er nicht spricht? Einfaches Beispiel. Wissen Sie zufällig, was das Hauptproblem von Tumorpatienten ist? Außer der Tatsache, dass es eine belastende Diagnose ist, aber das physische Hauptproblem. Genau, es ist die Müdigkeit, es ist nicht der Schmerz, es ist nicht die Verdauungsstörung, es ist die Müdigkeit. Und für diese Müdigkeit, auch dafür, haben wir in der konventionellen Medizin eigentlich nur die Psychoonkologie. Das heißt letztlich eine psychosomatisch ausgerichtete Beratung. Wir haben nicht die Möglichkeit, es körperlich zu behandeln. Mit der traditionellen chinesischen Medizin habe ich das, weil es da ganz klare Diagnostik-Leitlinien gibt, wie ein erschöpfter Mensch sich präsentiert, wie sein Puls ist, wie seine Zunge aussieht, wie seine Haut aussieht, wie er einschläft, wie er durchschläft. Da gibt es eine Menge von Faktoren, wo man das auch noch differenzieren kann. Und es gibt auch in der Konsequenz Behandlungsempfehlungen. Das heißt, die Symptomatik ist wichtig. Und das Entscheidende ist, die Patienten sprechen darüber nicht. Warum erwähnen sie das nicht? Weil sie denken, man könne nichts dagegen tun. Ja, und das ist eigentlich eine Katastrophe. Über 90% sind davon betroffen, über die Hälfte sind noch 3 Jahre nach Abschluss der konventionellen Therapie davon betroffen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und eine Fatigue-Symptomatik bedeutet, dass die Menschen nicht arbeitsfähig sind. Und dann gibt es halt noch so eine Entscheidung, der aktuelle Energiezustand. Ist das eher ein Mensch zum Beispiel mit einem hohen Blutdruck, mit einem niedrigen Blutdruck? Hat er eher eine gute Schleimhautdurchblutung oder eine schlechte Schleimhautdurchblutung? Das sind alles Dinge, die man in einer traditionellen chinesischen Diagnostik beachtet, so wie wir es auch in unserer Ambulanz dann machen.
Die Komplementärmedizin kann konventionelle Therapien sinnvoll ergänzen. Das sagt zumindest der Münchner Allgemeinmediziner Axel Eustachy, Mitarbeiter am Kompetenzzentrum für Komplementärmedizin und Naturheilkunde am Klinikum rechts der Isar. Ihr seid im D-Radio Wissen Hörsaal und gleich geht es weiter mit seinem Vortrag über das Mit- und das Gegeneinander von konventioneller und komplementärer Medizin.
D-Radio Wissen Hörsaal.
Wenn man sich die Naturheilkunde anschaut, dann kann man Wirkprinzipien unterscheiden, ganz banal möglicherweise, aber man muss es trotzdem dann entscheiden, welcher Patient was braucht. Schonung brauchen eigentlich alle erschöpften Menschen. Ja? Also wenn die Reaktionsfähigkeit einfach gemindert ist, dann kann ich nicht gleich mit der Reiztherapie kommen. Ja, machen Sie mal wechselwarme Fußbäder oder gehen Sie mal kneipen. Ja, das ist dann zu viel. Das heißt, erstmal Schonung. Wenn eine einigermaßen normale Reaktionslage da ist, dann kann man zum Teil beispielsweise auch sehr häufig Kältegefühl durch Wärmebehandlung mindern. Und wenn dieser Patient, der hier ein bisschen stabil ist, wenn der dann sagt, ich möchte ich noch ein bisschen mehr tun, dann kann ich versuchen, regulativ einzugreifen, indem ich zum Beispiel wechselwarme Fußbäder gebe. Das wäre dann die Kräftigung. Oder indem ich zum Beispiel ein Bewegungsprogramm mit ihm zusammenstelle. Auch das gehört bei uns zum Standard dazu. Die wissenschaftliche Evidenz ist in unserer Arbeit genauso wichtig wie in der Arbeit eines Pharmakologen oder eines konventionellen Mediziners. Das heißt, wir versuchen immer auf der Grundlage von wissenschaftlicher Prüfung unsere Methoden oder unsere Präparate einzusetzen. Und wenn wir das nicht können, die wissenschaftliche Bewertung vornehmen, dann müssen wir das den Patienten auch ehrlich sagen. Dann ist es ein Therapieversuch. Ja, das ist dann akzeptabel. Dieser Goldstandard, die randomisierte, kontrollierte klinische Studie, hält Einzug zunehmend auch letztlich in die Komplementärmedizin, wenngleich nicht alles so zu untersuchen ist. Also nicht jede Methode kann tatsächlich randomisiert, kontrolliert, möglichst noch doppelblind untersucht werden. Aber die Qualität der Studien zur Komplementärmedizin, ich habe jetzt das DIA nicht dabei, es gibt schon eine Untersuchung, die mal verglichen hat, wie ist die Studienqualität der Komplementärmedizin im Vergleich zur konventionellen Medizin. Die Studienqualität ist in der Summe nicht schlechter. Ja? Und das Argument, was ich meistens von jungen Assistenzärzten in Universitätskliniken höre, da gibt es ja keine Studien, dieses Argument ist mindestens seit 10 Jahren eigentlich veraltet. Man kennt diese Studien möglicherweise nicht, wenn man sich nicht dafür interessiert, aber die Studien gibt es. Das häufigste Beratungsthema ist die Ernährung. Die häufigsten Fragen ranken sich um die Ernährung. Es fragt praktisch keiner der Patienten nach Bewegung. Praktisch keiner. Ja? Obwohl die Bewegung nicht weniger wichtig ist als die Ernährung. Sie gehört zu einem gesunden Lebensstil dazu. Wenn wir über Ernährung beraten, müssen wir wissen, wen haben wir vor uns, wie lebt der Mensch, was hat er für eine Arbeitsbelastung, was sind seine Präferenzen, hat er Verdauungsstörungen und so weiter. Letztlich kann man in einer naturheilkundlichen Beratung diese Basisempfehlungen immer transportieren. Die sind zwar formuliert vom World Cancer Research Fund, also letztlich da geht es um die Krebsprävention, aber durch die Bank können Sie das auch zur Vorbeugung von Diabetes oder von Herz-Kreislauf-Erkrankungen hernehmen. Das ist genauso valide. Es ist von den anderen Fachgesellschaften genauso formuliert, aber die Amerikaner haben es sehr knackig formuliert. Das heißt Vermeidung von Übergewicht, körperliche Aktivität mindestens 30 Minuten pro Tag, Verzicht auf Getränke und Nahrungsmittel mit hohem Energiegehalt, weil die eben dick machen, regelmäßig pflanzliche Nahrungsmittel, 400 Gramm pro Tag, möglichst wenig rotes Fleisch, 500 Gramm pro Woche. Ja, das muss man immer wieder dazu sagen, weil manche hätten gerne, dass auch das pro Tag wäre, das aber pro Woche. Alkoholrestriktion, das ist in der Regel hilfreich, wenngleich ich jetzt nicht nur als Kurpfälzer, sondern generell auch der Meinung bin, der gemäßigte Alkoholgenuss ist im Rahmen eines gesunden Lebensstils kein Problem. Ja. Gemäßigt, das heißt, wenn man es ganz banal ausdrückt, ich würde darunter sehen, bei Männern 2 Gläser Rotwein pro Tag maximal, bei Frauen 1 Glas Rotwein pro Tag maximal. Ja? Es ist besser, wenn es nicht jeden Tag stattfindet. Die Studien zum Beispiel zum Krebsrisiko bei Brustkrebs, da haben wir relativ gute Studien, die steigen steil nach oben, das Rezidivrisiko, ab dem Moment, wo man regelmäßig Alkohol konsumiert, im Vergleich zu nicht regelmäßig oder gar nicht. Ja? Und Sie können beispielsweise das Wiedererkrankungsrisiko für das Mammakarzinom versiebenfachen, wenn Sie täglich Alkohol trinken und dazu rauchen. Versiebenfachen. Soweit kommen Sie in der Rezidivprophylaxe mit der Chemotherapie gar nicht runter. Ja, das ist auch so ein Punkt, den man sich mal klar machen muss. Ich muss allerdings auch sagen, auf die Patientin, die nach dieser Diagnose noch raucht und trinkt, warte ich bei uns in der Abteilung immer noch. Ja, die kommen einfach nicht, weil unsere Patienten haben einfach einen besseren oder einen gesünderen Lebensstil. Salzrestriktionen, in der Regel wird in Deutschland, werden pro Tag 7 bis 9 Gramm konsumiert, im Durchschnitt. Gesund wären maximal 5 und keine Nahrungsergänzungen. Das nochmal ein Ausrufezeichen, weil das auch immer ein häufiges Thema ist. Muss ich Vitamine und Spurenelemente einnehmen, um gesund zu bleiben? Die Antwort heißt nein, das müssen Sie nicht. Das ist möglicherweise sogar kontraproduktiv, wenn Sie sich gesund ernähren. Dann brauchen Sie keine Nahrungsergänzungen. Wenn Sie den Verdacht auf einen Mangel haben, dann sollte man korrekterweise eine Diagnostik machen, sollte nachschauen, fehlt da wirklich was im Blut, und zwar natürlich ohne etwas einzunehmen, denn dann bilde ich ja nur das ab, was ich einnehme. Und dann kann man entscheiden, ob man bestimmte Dinge supplementiert. Es gibt 2 Aspekte, auf die ich hinweisen würde, das wäre das Selen. Warum? Süddeutschland ist Selenmangelgebiet, das heißt, wenn man sich regional ernährt, dann könnte es sein, dass man tatsächlich einen latenten Selenmangel hat. Ob der klinisch von Bedeutung ist, ist die Frage, das wissen wir nicht. Wir wissen aber bei unseren Krebspatienten, die brauchen und die verbrauchen Selen. Also bei denen schauen wir das nach. Und Vitamin D wird ja seit 2, 3 Jahren ziemlich gehypt, muss man sagen. Das ist auch ein Thema, wo wir zum Beispiel praktisch keinen sehen mit normalen Vitamin-D-Spiegeln. Möglicherweise hat man die normalen Spiegel, die Normalwerte zu hoch angesetzt. Möglicherweise, und dazu neige ich eher, hat man gedacht, weil genügend Vitamin D in der Nahrung drin ist oder aus der Nahrung letztlich aufgenommen werden könnte, gäbe es in Deutschland keinen Mangel. Aber es scheint doch so zu sein, dass weitaus mehr Menschen einen gewissen Vitamin D-Mangel haben, als man das bislang angenommen hat. Und es hätte durchaus auch Einfluss auf das Risiko bei bestimmten chronischen Erkrankungen. Zur Phytotherapie ganz kurz. Die Phytotherapie ist die Behandlung mit Pflanzen, ganzen Pflanzen oder Pflanzenteilen, Blättern, Wurzeln, Blüten oder Knospen, ist eine sehr weit verbreitete naturheilkundliche Disziplin, häufig im Rahmen von Selbstbehandlungen. Die Phytotherapie ist bei korrekter Anwendung eigentlich gut verträglich und ziemlich sicher. Aber die Phytotherapie kann auch kontraproduktiv sein, wenn man Wechselwirkungen beispielsweise mit einer konventionellen Medikation nicht beachtet. Es kommt selten dazu, aber es ist nicht ausgeschlossen. Die Phytotherapie ist ja nicht ganz so sehr akzeptiert bei der konventionellen Medizin, aber zum Beispiel weitaus besser akzeptiert als die klassische Homöopathie. Ja? Also ich erlebe zum Beispiel immer wieder bei meinen Kollegen in den Kliniken eine wahnsinnige Abwehrhaltung, wenn ein Patient dort ein homöopathisches Mittel mitbringt und fragt, kann ich das einnehmen? Gottes Willen, dann ruft der Kollege vielleicht bei uns an und dann möchte er, dass ich das dem ausrede und so weiter. Wenn ich aber dann die Frage stelle, dürfte ich dem Patienten eine chinesische Tinktur aufschreiben, die ich da zusammenstelle, ja, das können Sie machen, gar kein Problem. Ja. Das ist von der Wechselwirkungsgefahr her weitaus höher als das Homöopathikum, hat aber eine höhere Akzeptanz. Ja, das ist irgendwie ein bisschen absurd, ja, möchte ich fast sagen. Die Anforderungen an die Phytotherapie sind natürlich letztlich die gleichen wie an ein konventionelles Medikament. Das heißt, man muss sich möglichst über die pharmazeutische Qualität, die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit im Klaren sein und sollte versuchen, die Erkenntnis aus klinischen Prüfungen zu ziehen. Das heißt, wenn Sie jetzt mal recherchieren, das ist dann anderes Erkenntnismaterial, Zellversuche, Tierversuche, das ist zwar alles ja irgendwie hinweisend, aber letztlich kann das nicht die Grundlage für eine Entscheidung sein, ob ich jetzt ein Phytotherapeutikum zum Beispiel begleitend zu einer Chemotherapie geben kann. Also wenn es da keine klinischen Prüfungen gibt, dann sollte man da eher die Finger lassen davon. Das heißt, bei all diesen Erkrankungen könnte man auch wissenschaftlich fundiert argumentieren, dass ein Therapieversuch mit bestimmten Phytotherapeutika vertretbar ist. Ich würde den immer zeitlich begrenzen. Ich würde immer schauen, dass es keine unerwünschten Wechselwirkungen geben kann mit einer konventionellen Behandlung. Und man muss natürlich auch immer sicher gehen, dass es keine Überdosierungen gibt, die in der Regel eher zu Magen-Darm-Beschwerden führen, als dass sie jetzt den Menschen wirklich gefährden. Die wirklich gefährlichen Phytotherapeutika haben wir dann in der traditionellen asiatischen Heilkunde, wie beispielsweise der blaue Eisenhut, mit dem man sich wunderbar und schnell umbringen kann, der aber durchaus Bestandteil ist von einigen Tinkturen, die wir regelmäßig einsetzen. Wenn er entsprechend dosiert wird und entsprechend zubereitet wird, ist es ein sehr hilfreiches Heilmittel, zum Beispiel bei Krebspatienten, die ein starkes Kältegefühl haben, ja, was bei Tumorpatienten sehr häufig auftritt. Aber da muss man eben wissen, wie macht es die Apotheke? Macht es die Apotheke korrekt? Wie ist es dosiert? Und dann kann da nichts passieren. Ein nächstes sehr häufiges Beispiel, auch in Deutschland weithin verfügbar, ist die Akupunktur. Das heißt, rein von der Technik her, Penetration der äußeren Haut durch Nadeln. Je nachdem, wo man nadelt, unterschiedliche Tiefen. Die Punkte, an denen man nadelt, sind in der Theorie der chinesischen Medizin nicht einerlei. Das heißt, die Logik der chinesischen Medizin spricht von bestimmten Einflusspunkten auch auf innere Organe, auf Funktionen. Es gibt einige Studien, die allerdings nahelegen, beispielsweise bei der Migräne, dass es eigentlich vollkommen wurscht ist, wo man hinsticht. Ich habe selber so eine Studie in München begleitet und habe gesehen, dass Patienten, die wir an sogenannten, wir haben das Nicht-Akupunkturpunkten genannt, ja, wir haben bewusst den Begriff Placebo-Punkt vermieden, die hatten letztlich den gleichen Benefit, die gleiche Wirkung wie Patienten, bei denen wir die traditionellen Akupunkturpunkte benutzt haben. Was dann auch dazu geführt hat, dass die gesetzlichen Kassen das nicht in ihren Leistungskatalog aufgenommen haben. was für die Patienten unbedingt ein Nachteil ist. Aber ja, die Akupunktur ist insgesamt eine Methode, die man sehr gut kombinieren kann mit konventionellen medikamentösen Behandlungen, weil Wechselwirkungen, mal abgesehen von einer erhöhten Blutungsgefahr bei gerinnungshemmenden Medikamenten, sind Wechselwirkungen praktisch ausgeschlossen. Die Akzeptanz für die Akupunktur ist sehr hoch, auch in Universitätskliniken. Also wenn ich mit Nadeln ankomme, gehen die Türen eigentlich immer auf, weil auch der reine Schulmediziner sich vorstellen kann, ja, könnte vielleicht was bringen. Wissenschaftlich ist es so, dass man mit recht gutem Erfolg den Heuschnupfen, Übelkeit, eher das Erbrechen mit Akupunktur, Übelkeit eher mit Akupressur, da wird auf die Punkte gedrückt, Schmerzen und Erschöpfung behandeln kann, die Risiken, Verletzungen, dann, wenn man nicht weiß, wo man hinsticht und die Nadel zu lang ist, gibt es auch Todesfälle, wenn man unbedingt das drauf anlegt. Infektionen sind weitgehend ausgeschlossen, weil man in der Regel mit Einmalnadeln arbeitet und keine Sterilisation oder Sterilisierung der Nadeln vornimmt. Da ist einfach das Risiko, wenn der Sterilisator nicht funktioniert, ist dann einfach zu hoch. Wie gesagt, gute Akzeptanz durch die konventionelle Medizin. Die Homöopathie war mir als Beispiel wichtig, weil sie in Deutschland sehr häufig angewandt wird, sehr häufig im Rahmen von Selbstmedikation und weil sie universitär einfach ein ganz schlechtes Standing hat. Ja, also bei der Homöopathie gehen die Türen zu, bei der Akupunktur gehen die Türen auf. Ganz kurz, bei der Homöopathie handelt es sich um eine klar definierte Disziplin, die mit so stark verdünnten Einzelsubstanzen arbeitet, dass man von der Ausgangssubstanz im Grunde nichts mehr in der Lösung hat. Ja, die Kenner unter Ihnen werden das eh wissen. Das heißt, letztlich ist es ab einer D30, also höher als D30, gar nicht mehr möglich, dass irgendwas chemisch interagieren kann mit irgendeinem beispielsweise Blutdrucksenker oder einem Chemotherapeutikum. Das Problem ist, dass die klassische Homöopathie einen sehr hohen zeitlichen Aufwand erfordert, wenn man sie richtig anwendet. Das heißt also, wenn richtig eine Anamnese gemacht wird über mindestens 1,5 Stunden, müssen sich Behandler und Patient sehr viel Zeit nehmen. Es ist dann natürlich auch entsprechend teuer, aber für manche Patienten eine sehr elegante Behandlungsmöglichkeit. Und die Studienlage ist gar nicht mal so schlecht. Auch das muss man sagen. Also auch da sind Sprüche wie, ja, ist doch alles mehr oder weniger Esoterik. Solche Sprüche sind nimmer up to date. Schauen Sie mal, Kopfschmerz, Neurodermitis, Reizdarm, Infektanfälligkeit, Strahlendermatitis, Schmerz nach OP. Da gibt es wirklich eine berechtigte, da wäre ein Therapieversuch durchaus zu rechtfertigen, wenn man ihn denn mit klassischer Homöopathie vornehmen würde. Interessant ist jetzt eine neue Studie, dass Kinder, die bei einem grippalen Infekt mit homöopathischen Mitteln behandelt werden, eine kürzere Symptomdauer haben und signifikant weniger Antibiotikaverbrauch. Ja? Und das ist zum Beispiel etwas, wo der Naturheilkundler sagen würde, ist doch eh klar, ja, hätte man doch gar nicht anders erwartet. Aber das hat natürlich für mich, gerade bei der Diskussion um Antibiotikaresistenzen und so weiter, vermehrter Antibiotikagebrauch, das hat aus meiner Sicht schon auch, sollte eine Auswirkung haben, zum Beispiel auf die Tatsache, wie geht man denn mit erkälteten Kindern generell um. Ja? Die Gefahren der Komplementärmedizin sind vor allem die zum Teil unterschätzte Toxizität. Es gibt komplementärmedizinische Produkte, die als solche oder als natürlich angepriesen werden, die aber giftig sind, die den Körper tatsächlich schädigen können. Gerade in der Tumortherapie ist das häufig so. Wir wissen sehr wenig über die Effekte bei Langzeiteinnahme. Also wenn man es wirklich über Jahre schluckt, das Phytotherapeutikum, auch wenn das Symptom schon längst weg ist, ist es möglicherweise eben nicht mehr sehr hilfreich. Es gibt immer wieder, wenn man Medikamente, also komplementärmedizinische Medikamente aus dem Internet bestellt, gibt es die Tatsache, dass zum Beispiel in entzündungshemmenden Pflanzenpräparaten auch Cortison drin ist. Ja, wirkt dann natürlich auch. Aber der Patient, der das nimmt, der, denke ich, der würde das gerne wissen. Verunreinigung mit Schwermetallen, Pestiziden bei pflanzlichen Substanzen nicht selten. Muss man entsprechend Qualitätsansprüche an die Apotheken stellen und eben die ungünstige Wechselwirkung mit der Standardtherapie. Das Wichtigste aber ist, gerade bei einer schweren Erkrankung, der Zeitverlust durch Verzögerung von Diagnostik und einer erfolgversprechenden Therapie. Kommt bei uns nicht häufig vor, aber 1 bis 2 Mal pro Jahr kommen Patienten, die erstmal entgiftet werden, obwohl eigentlich sehr wahrscheinlich ist, dass eine Tumorerkrankung vorliegt und dass die Diagnostik eben verschleppt und verzögert wird. Und das bedeutet für solche Menschen einfach, dass ihr Risiko unnötig vergrößert wird und ihre Perspektive verschlechtert wird. Da muss man halt dann sehr, sehr vorsichtig sein. So, jetzt schauen wir mal, da machen wir jetzt, gehen wir ein bisschen schneller drüber weg. Nur Baldrian, Kurkuma-Extrakt, Johanniskraut, Räubosch-Tee, das werden Sie alle schon mal gehört haben. Das sind alles Pflanzen, die letztlich mit bestimmten Enzymsystemen wechselwirken können, entweder indem sie beschleunigen oder verlangsamen. Und das wiederum kann bedeuten, dass eine konventionelle Therapie anders wirkt, wenn man eben große Mengen von diesen Pflanzen begleitend zu einem konventionellen Pharmakon einnimmt. Ich sage meinen Patienten immer, wenn ihr euch mit eurem Arzt oder Ärztin über Komplementärmedizin unterhaltet oder mit einem Anbieter von Komplementärmedizin, dann fragt genau, was ist überhaupt in meinem Fall erfolgversprechend. Ja? Ich muss mich ewig an den Spruch eines meiner Ausbilder in der traditionellen chinesischen Medizin, Professor Gretner, erinnern, der gesagt hat, wenn ich halt nur einen Hammer habe, dann ist alles im Leben ein Nagel. Ja? Dann haue ich überall mit einem Hammer drauf. Ja, das heißt, wenn ich nur eine Methode in der Hand habe, dann wende ich die halt immer an, egal ob sie jetzt irgendwie Sinn macht oder eher nicht. Aber dann müsste man auch so ehrlich sein, dass man sagt, okay, ich bin jetzt halt der Akupunkteur, aber bei Ihnen ist die Akupunktur eher nicht so das Wahre. Da gehört halt aber auch ein bisschen Mut dazu, einen Patienten gegebenenfalls wegzuschicken. Dann gibt es einen relativ großen Bereich, wo man sagen kann, wo ist ein Therapieversuch akzeptabel, weil nicht schädlich und möglicherweise hilfreich. Viele Patienten wünschen sich so etwas. Wenn wir ausschließen können, dass der Patient sich damit schädigt, sowohl, also weder jetzt gesundheitlich noch finanziell, dann ist da ein Therapieversuch durchaus zu vertreten. Die Frage der Kombinierbarkeit mit der konventionellen Therapie habe ich immer schon, jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das muss auch geklärt sein. Es muss eine Information transportiert werden über Risiken und Nebenwirkungen, denn nicht jede naturheilkundliche Therapie ist risikofrei. Also die Akupunktur ist zum Beispiel eine invasive Technik. Ja? Es passiert immer wieder, dass Patienten unter einer Akupunktur plötzlich einen Herzrasen bekommen, weil sie einfach eine Angst kriegen. Es passiert, wenn man injektionstherapeutisch, also wenn man neuraltherapeutisch arbeitet, dass man in der Tiefe ein Gefäß verletzt. Das ist einfach das ist nicht immer auszuschließen. Und es muss aus meiner Sicht auch immer eine Information über die Kostensituation erfolgen. An der Stelle kann ich jetzt sagen, Infusionstherapien beispielsweise, wo nichts anderes gegeben wird als Spurenelemente, begleitend zu einer Chemotherapie von 20.000 Euro, sind wahrscheinlich nicht nur im Münchner Umland möglich. Das heißt, da ist die Schwelle sehr, sehr schnell überschritten, wo man sagen muss, da macht es einfach keinen Sinn mehr. Kann ich noch ganz kurz unsere Arbeit vorstellen? Ja, okay. Wir gehören zum Klinikum rechts der Isar, sind aber in Klammer Gott sei Dank in Schwabing, weil wir dort sehr viel mehr Platz haben. Das bedeutet aber auch, dass Patienten, die zu uns kommen, letztlich gehfähig sein müssen. Das heißt, so wie ich das früher gemacht habe, ich war 5 Jahre im Klinikum selber mit der Ambulanz, dass ich auf Station gehen konnte, das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Wir sind jetzt seit neuestem Teil des Tumorzentrums München als solche, als Institution verantwortlich für die Begleitung, Behandlung komplementärmedizinisch von Tumorpatienten, sowohl der LMU, also der Ludwig-Maximilians-Universität, also das wäre das Klinikum Großhadern, als auch eben der Technischen Universität. Und wir sind im Rahmen des COCON-Netzwerkes, was sich jetzt mit der Erforschung der komplementärmedizinischen Beratung in Deutschland, gefördert von der Deutschen Krebshilfe, im Grunde bundesweit beratend tätig, indem Patienten uns anrufen können und dann bis zu einer Stunde Beratungszeit bekommen am Telefon im Rahmen dieser Studie, wenn sie eben Fragen zur Komplementärmedizin bei Tumorerkrankungen haben. Wir schauen uns die Patienten, und zwar alle Patienten, immer nach dem Muster an. Wir erstellen ein vegetatives Beschwerdeprofil mittels eines Internetportals. Das können die Leute daheim schon ausfüllen. Wenn sie einen Computer daheim haben, kriegen sie einen Zugang, ähnlich wie so eine PIN-Nummer. Dann füllen sie uns Fragebögen aus zum Vegetativum. Das heißt, was ist ihre Symptomatik? Ja, wie schlafen sie? Wie ist die Wärme-Kälte-Regulation? Wie sieht es mit der Stimmungslage aus und so weiter? Vorerkrankungen, aktuelle Risikofaktoren. Wir erheben auch sogenannte Schutzfaktoren, das heißt, ernähren Sie sich gesund, bewegen Sie sich regelmäßig, haben Sie Entspannungsmöglichkeiten, nehmen eine Risikobewertung von Burnout, Diabetes und Hypertonie vor und fragen nach der Lebenszufriedenheit. Das Ganze wird optisch für die Patienten aufbereitet und ausgewertet. Das können Sie sich daheim am Computer schon anschauen. Hier sehen Sie zum Beispiel Lebenszufriedenheit. Rot ist schlecht, gelb ist so mittel, grün ist gut. Das hier ist eine Gegenüberstellung der Schutzfaktoren auf der Seite und Risikofaktoren auf der Seite. Auch hier sehen Sie sofort auf einen Blick, wo sind die Red Flags, könnte man sagen, die roten Flaggen, wo liegt da möglicherweise das Problem vor allem begründet und können dann sehr schnell, das ist ein Ergebnis, das haben wir im Idealfall, bevor wir den Patienten zum ersten Mal sehen. Das heißt, da haben wir schon im Grunde einen großen Wissensvorsprung und können uns dann natürlich in der Beratung konzentrieren auf Dinge, die man hier nicht erheben kann, beziehungsweise dann auf die Information und Behandlung der Patienten. So läuft es ab. Das heißt, wir machen diese Vordiagnostik, wir haben die Untersuchung körperlich und das Gespräch und dann entscheiden wir, ob die Patienten eine Einzelschulung brauchen, sofort in einer bestimmten Selbsthilfetechnik, zum Beispiel eine Anleitung, wie baue ich mir ein Trainingsprogramm für die Bewegung auf oder wie kann ich mich ernähren bei Übelkeit unter einer Chemotherapie oder was kann ich tun, um meine Infektanfälligkeit zu behandeln, Selbsthilfetechniken. Dann haben wir Gruppenschulungen zu den Aspekten Bewegung, Stressmanagement und Lebensstil, allgemein gesunder Lebensstil oder Tumorprävention, weil wir eben sehr viele Tumorpatienten haben. Falls notwendig, behandeln wir die Patienten und natürlich ist es keine Einmalvorstellung, sondern wir begleiten die Patienten durch ihre Therapien hindurch oder bis wir eben entweder sagen, wir können Ihnen nicht mehr helfen oder es ist eben eine Besserung eingetreten. Die Mittel, die wir einsetzen, sind vor allem die Akupunktur oder die Wärmetherapie, Naturstoffe, also Phytotherapie, Einzelsubstanzen, Injektionstherapien, die Neuraltherapie. Das ist so das, was wir dann an interventionellen Techniken anwenden. Wir lassen unsere Patienten dokumentieren. Das ist natürlich ein tolles Beispiel jetzt, wie zum Beispiel sich der Grad einer Erschöpfung verringert hat. Auch das ist bei uns Voraussetzung, dass wir überhaupt eine Bewertung vornehmen können, wie sowas wirkt. Ja, die Patienten müssen den Verlauf selber dokumentieren und können dann letztlich auch auslesen, wie so der Verlauf war. Und wir sehen es natürlich genauso. Ich bin der Meinung, dass es einige komplementärmedizinische Methoden gibt, die man wirklich als gewinnbringende Ergänzung zur konventionellen Medizin sehen kann, weil sie eben die Regulationsfähigkeit der Menschen, des Patienten unterstützen können. Und das ist etwas, was man normalerweise in der pathogenetisch orientierten Medizin eben nicht anbieten kann. Wichtig ist mir aber noch, dass es nicht um die kategorische Auswahl von einzelnen Präparaten gehen kann, sondern immer nur darum, was ist im individuellen Fall wirklich das Sinnvollste. Ja, also letztlich muss man einfach schauen, mit welchem Hebel kann ich im Einzelfall das Maximum erreichen. Wenn ich den nicht habe, dann muss ich halt den Patienten entsprechend weiterschicken. Und wenn der Patient falsche Hebel ansetzt, aus meiner Sicht, dann kriegt das natürlich auch gesagt. Okay, ich wäre jetzt an der Stelle durch und würde Ihnen jetzt für Fragen zur Verfügung stehen.
Wie können klassische und sogenannte alternative Heilmethoden sinnvoll integriert werden? Um diese Frage ging es heute bei uns im D-Radio Wissen Hörsaal. Wir beobachten gerade offenbar eine Öffnung der klassischen gegenüber der komplementären Medizin. Und wenn Axel Eustachy recht hat, dann bringt diese Öffnung eine Menge Vorteile für uns Patienten mit sich. Sein Vortrag mit dem Titel Alternativen zur Schulmedizin hat er am 3. Dezember 2014 gehalten. Und zwar im Rahmen einer Vortragsreihe, die die Ausstellung Herzblut – Geschichte und Zukunft der Medizintechnik begleitet. Diese Ausstellung und auch die begleitende Vortragsreihe laufen übrigens noch bis zum 7. Juni 2015. Und zwar am Technoseum, dem Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim. Am Mikro war Katrin Ohlendorf, von mir war es das für heute. Morgen erwartet euch, wie immer am dritten Sonntag im Monat, der digitale Salon mit Katja Weber. Lasset uns tweeten. Das ist das Thema dieses Mal. Es geht um das Netz als Raum für spirituelle Begegnung und als Plattform für Kirchen. Ja, und wenn ihr jetzt schon mal akustisch für die Samstagnacht vorglühen wollt, dann bleibt dran. Mike Litt übernimmt hier gleich mit dem Club der Republik. Viel Spaß dabei und einen schönen Abend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.